Ich sehe eure erwartungsvollen und auch fröhlichen Gesichter. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, ihr habt es geschafft, uns in die Nähe Gottes zu bringen und das Herz zu öffnen und bereit zu machen, auch das Wort Gottes jetzt mit offenem Herzen anzuhören. Dafür möchte ich mich bedanken bei euch. Ich möchte auch für eure Beiträge danken und ich habe das gar nicht so erwartet, aber es war so schön. Die Elke war wahrscheinlich auch überrascht, dass sie dieses Mikrofon wahrscheinlich noch stundenlang hätte durch die Gemeinde tragen können. Es gingen immer wieder Hände hoch und sie konnten gar nicht alle berücksichtigt werden. Dafür entschuldige ich mich, aber würde eure Geschichten trotzdem gerne hören. Vielleicht tragen wir sie ja mal zusammen, unsere Erfahrungen öfter. Wir haben vom Wundern gesprochen. Ich werde versuchen, persönlich auf dieses Thema einzugehen, aber auch so ein bisschen von der skeptischen Seite, die in uns allen auch drin ist. Folgende Konversation könnte sich heute an manchem adventistischen Mittagstisch abspielen, wo kleine Kinder sind, die jetzt im Kindergottesdienst sind. Die Eltern fragen ihre Tochter, was sie denn in der Sabbatschule gelernt habe. Und die beginnt ganz begeistert zu erzählen, weil sie das allererste Mal die Geschichte gehört hat, wie Gott das Volk Israel durch das Rote Meer in die Freiheit führt. Mann, diese Geschichte von Moses und dem Roten Meer, die war echt klasse, sagt sie. Also sagt der Vater, guter Pädagoge, wie er ist, ja, dann erzähl sie mir doch nochmal. Und sie sagt, also die Israeliten, die wollten aus Ägypten raus, weil es ihnen dort schlecht ging, deshalb flohen sie. Aber der Pharao jagte ihnen mit seiner Armee hinterher. Die Israeliten rannten also so schnell sie konnten, doch die ägyptische Armee kam immer näher. Also nahm Mose sein Funkgerät und befahl der israelischen Luftwaffe, die ägyptische Armee anzugreifen. Während also die Bomben der Luftwaffe auf die Ägypter hagelten, machten sich die israelische Marine daran, eine Pontonbrücke über das Rote Meer zu bauen, denn die armen Menschen wollten darüber marschieren und tatsächlich alle schafften es in Sicherheit und kamen rüber. Und der Vater beginnt sich langsam ein bisschen Sorgen zu machen über das, was da so in der Kindersabbatschule erzählt wird. Also er fragt ihn dann, und das haben sie euch so jetzt im Kindergottesdienst erzählt? Und sie sagt, naja, nicht genauso, aber wenn ich es dir so erzählen würde, wie die uns das erzählt haben, das würdest du nicht glauben. Und ihr merkt das schon, instinktiv hat das kleine Mädchen erfasst, was das Problem unserer Zeit, unserer Situation, unseres heutigen Lebens ist. Und damit auch das Problem des Glaubens auf eine gewisse Art und Weise. Unser Glaube nährt sich für uns hier in dieser Gemeinde aus der Bibel. Wir nennen dieses Buch Wort Gottes. Wir hören darin die Geschichte Gottes mit den Menschen und auch die Geschichte Gottes mit uns. Wir deuten unsere Wirklichkeit und unsere Geschichte durch die Brille dieses Wortes. Das bedeutet es, Christ zu sein. Und oft merken wir, indem wir das tun, entfernen wir uns Schritt für Schritt von dem allgemein vorherrschenden Weltbild unserer Zeit oder doch zumindest immer wieder. Und so klafft für viele zwischen den Wundergeschichten der Bibel und der nüchternen Realität oder dem nüchternen Rationalismus unserer Zeit das, was schon im 19. Jahrhundert als Problem gesehen wurde, und der deutsche Dichter Lessing hat es in ein ganz berühmtes Wort gegossen, das Wort von dem garstigen Graben der Geschichte. Heute soll es um Wunder gehen. Das habt ihr gemerkt, und an kaum einem Thema scheiden sich die Geister so sehr wir auch Einigkeit hier hatten in dem, was wir berichtet haben. Wenn wir wirklich anfangen, darüber nachzudenken und vielleicht noch den Dialog beginnen mit den Menschen von außerhalb unseres Glaubens, dann wird es spannend. Und dazu, um dieses Thema und dessen Problematik zu erfassen, müssen wir nicht erst in die Theologie gehen oder in die Naturwissenschaft oder die Geschichte. die biblischen Wundergeschichten und die Frage, ob man sie wirklich so glauben darf oder gar muss, wie sie dort stehen, diese Frage begegnet mir immer wieder und regelmäßig in Bibelstunden mit Menschen, die ja eigentlich angetreten sind, diesen Glauben zu lernen, weil sie das Bedürfnis haben. Mark Twain, ihr kennt ihn, kantige Sprüche, Mark Twain, immer gut für die Kanzel. Der hat das Problem einmal sehr nüchtern für sich gelöst. Das wird wahrscheinlich nicht für alle von uns so gehen. Der befand sich auf einer Israel-Reise, war schön am See Genezareth, lauer Sommerabend, romantische Stimmung, heiliges Land. Mit seiner Frau wollte er die Gelegenheit nutzen, um sich rausrudern zu lassen auf den See. Und fragte nach dem Preis bei den Schiffern dort, wo man sich rausrudern lassen konnte. Und er sah sehr elegant aus, ähnlich wie ich heute wahrscheinlich. Hatte hellen Anzug, schicke Schuhe, Panama-Hut, den habe ich jetzt nicht. Und der Schiffer hielt ihn für einen reichen Texaner und dann nannte er ihm den Preis. Der war so hoch, dass Mark Twain im Nachhinein sagte, jetzt weiß ich, warum Jesus übers Wasser gelaufen ist. So hat er sich das erklärt. Man kann also auch ganz nüchtern die Wunder begreifen. Ich möchte mit euch beispielhaft eine von über 200 Wundergeschichten aus der Bibel lesen. Und ich lade euch ein, eure Bibel herauszunehmen. Und ich habe eine gewählt und werde euch dann auch erklären, warum ich diese gewählt habe. Sie steht in Johannes Kapitel 4, Vers 43 bis 54. Und ich lese euch diese Geschichte gerne jetzt einmal vor. Johannes 4, also am Ende vom Kapitel 4, ab Vers 43. Da steht Folgendes. Zwei Tage später zog Jesus weiter nach Galiläa. Obwohl er selbst einmal gesagt hatte, dass ein Prophet in seiner Heimat nichts gilt. Diesmal aber nahmen ihn die Galiläer freundlich auf. Sie waren während des Passafestes in Jerusalem gewesen und hatten dort alles miterlebt, was er getan hatte. Auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, ging er zu ihm und bat, komm schnell in mein Haus und heile meinen todkranken Sohn. Wenn ihr nicht immer neue Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte flehte ihn an, Herr, komm doch schnell, sonst stirbt mein Kind. Geh nach Hause, sagte Jesus, dein Sohn ist gesund. Der Mann glaubte ihm und ging nach Hause. Noch während er unterwegs war, kamen ihm einige seiner Diener entgegen. Dein Kind ist gesund, riefen sie. Der Vater erkundigte sich, seit wann geht es ihm besser? Sie antworteten, gestern Mittag gegen 1 Uhr hatte er plötzlich kein Fieber mehr. Da erinnerte sich der Vater, dass Jesus genau in dieser Stunde gesagt hatte, dein Sohn ist gesund. Seitdem glaubte dieser Mann mit allen, die in seinem Haus lebten, an Jesus. Dies war das zweite Wunder in Galiläa, das Jesus wirkte, nachdem er aus Judäa zurückgekehrt war. Dieses Wunder, dieser Bericht wird uns in drei Evangelien berichtet, dreifach. Ich hätte auch irgendeine andere Heilungsgeschichte nehmen können. Ich hätte auch das erste Wunder nehmen können, nach Johannes jedenfalls, bei dem Jesus Wasser in Wein verwandelt, aber wir Adventisten hätten ja lieber, dass das andersrum gemacht hätte. Oder unglaubliche Geschichten aus dem Alten Testament von Mose, dessen Wanderstab zur Schlange wird und auch wieder umgekehrt. Von Elisa, der einen toten Jungen auferweckt. Von Jona, ganz skurril, der von einem Fisch verschluckt und unverdaut wieder hochgewürgt wird. Dieser Bericht hier ist mir deshalb wichtig, weil Jesus hier das Thema anspricht. Das Thema Zeichen und Wunder. Man fragt sich doch als erstes, warum er diesen verzweifelten, um Hilfe bittenden Vater recht barsch zurückweist. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Die erste Lösung darauf finden wir in dem vorhergehenden Kapitel, also in dem, was alles passiert war. Wir hatten ja gerade gehört, er kam wieder nach Galiläa zurück, obschon er wusste, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt. Woher kam er denn? Was hatte er erlebt? Er war im Hinterland unterwegs gewesen, in Samaria, ein für Juden unreiner, ein unheiliger Ort mit unreinen und unheiligen Menschen. Dort, wir fassen das Ganze kurz zusammen, dieses Kapitel 4, hatte sich während seiner Anwesenheit ein ganzes Dorf bekehrt. Eine moralisch zwielichtige Person, diese Samariterin am Jakobsbrunnen, hatte ihn in das Dorf eingeführt. Und das Kapitel endet mit den Worten, dass die Menschen dort sagen, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Ein enormer Bericht. Wie ein ganzes Dorf zu dieser Erkenntnis kommt und Jesus annimmt. In dem ganzen Bericht ist nie die Rede davon, dass Jesus irgendein Zeichen oder Wunder tut. Alles, was er tut, ist von sich und vom Evangelium zu erzählen. Er benutzt Worte. Kein Wunder weit und breit. Menschen erkennen aus den Worten Jesu, dass er der Heiland ist. Vers 41 sagt exemplarisch, und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Deswegen halten wir als erstes fest in dieser Predigt, das ist mir ganz wichtig, als ich darüber nachgedacht habe, weil es für die Menschen damals gilt, weil es auch für uns heute gilt. Menschen glauben an Gott und folgen Jesus nach, und zwar auch ohne Wunder. Das steht hier so. Und wir Protestanten neigen ja dazu zu sagen, und ich finde das einen schönen Ausspruch, das ist das eigentliche Wunder. Das ist das eigentliche Wunder. Nämlich, dass Glaube an Gott keimt und sprießt und wächst und Früchte bringt und man weiß eigentlich gar nicht, woher das kommt. Es kommt nicht aus einem selbst heraus. Es ist ein Geschenk. Da arbeitet Gott am Menschen. Und diese Erkenntnis finde ich für mich persönlich sympathisch. Weil sie, ehrlich gesagt, auch für mich gilt. Ich bin zwar in einer Familie groß geworden mit einem Weltbild, was es mir nahegelegt hat und leicht gemacht hat, die biblischen Geschichten so anzunehmen, wie sie dort berichtet werden. Gleichzeitig gilt aber auch für mich das andere, dass ich in der skeptischen, in der rationalen, in der wissenschaftlichen Welt groß geworden bin, der Schule, des Studiums, der Welt, in der wir einfach leben, wo wir nicht damit rechnen, dass solche Dinge passieren. Und manchmal werde ich von Jugendgruppen, von Leuten, denen ich Bibelstunden gebe, gefragt, so ein echtes Wunder, ich werde gleich definieren, was ich darunter verstehe, hast du das auch schon mal erlebt? Dann druckst du dich immer rum und heute gestehe ich mir ein, eigentlich so was richtig echtes, handfestes, so wo die Naturgesetze außer Gewalt gesetzt werden, nö, habe ich noch nicht erlebt. Das nächste, was ich gekommen bin, war jemand, der mir das erzählt hat. Ich habe einen erster Handbericht. Toll, spektakuläre Geschichte. Würde ich sie euch heute erzählen, wäre es schon auf zweiter Hand. Dann würdet ihr sagen, der Prediger hat eine Geschichte erzählt von vor 20 Jahren, die ihm einer erzählt hat in Afrika. Und ihr würdet sagen, okay, die Geschichten, die haben wir auch schon gehört. Im Alltag sind, und das haben wir an euren Zeugnissen und was ihr ins Mikrofon gesagt habt, gemerkt, im Alltag sind Wunder Dinge, die uns zum Wundern bringen. Und das ist wie bei der, Elke hat es ja schon angedroht, dass ich ihr ihre Erfahrung erzähle. Wir waren bei der Gemeindeleiterbesprechung vor 10 Tagen oder 14 Tagen war das. Und Elkes Nichte möchte nach Hamburg ziehen. Berufliche Gründe mit der Familie. Und wie es so ist, wenn man von einer Großstadt in die andere zieht, man hätte so gerne das auch so, wie man es vorher gehabt, eine schicke Wohngegend und toll und hier und wo, Schule in der Nähe, darf nicht zu teuer sein, muss schön sein. So, wir hätten gerne alles, ne? Für ganz wenig Geld. Genau die Art von Wohnungen, wo Hamburger sagen, die sich auskennen, da haben andere Familien 5 Jahre nachgesucht, während sie hier schon gewohnt haben. Und Elke, du hast irgendwo eine Anzeige gesehen, weil du dich auch kümmerst um deine Familie, und hast gesagt, Mensch, da rufe ich mal an, gib den Kontakt weiter. Und als wir da so saßen bei der Gemeindeleiterbesprechung, geht ihr Telefon, ihre Nichte ist dran und sagt, wir haben die Wohnung gekriegt. Da waren ganz viele Bewerber. Das war der erste Versuch sozusagen, angerufen, Wohnung gekriegt. Und wer die Wohnungssituation weiß, der weiß, das ist ein Wunder. Aber das Wunderbarste daran war, wie Elke ausgeflippt ist dort im Gemeindeleiterkreis. Das muss man schon mal erleben. Und wir waren alle gerührt, weil sie hatte darum gebetet. Und sie hatte es so gehofft. Und Gott hat es gemacht. Und trotzdem halten wir diesen ersten Punkt fest. Menschen glauben an Gott auch ohne Wunder. Und jetzt kommt der Punkt echte Wunder. Was meine ich damit? Um das Thema mit dem Wunder zu verstehen, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen... müssen wir so ein bisschen nachdenken, okay? Ihr macht euch bereit. Brauchen wir ein bisschen Hintergrund. Ich mache jetzt eine kausale Kette rückwärts als Beispiel. Ich hatte eben gesagt, wir sind eine protestantische Freikirche. Wir bezeichnen uns ja auch manchmal als Erben der Reformation. Das ist uns ganz wichtig. Wir führen uns auf die Reformation zurück. Eine der Hauptfiguren oder die Hauptfigur für uns der Reformation in Deutschland ist Martin Luther. Luther hob den alten Schatz, der lange verschüttet gewesen war, nämlich die Erkenntnis der Bibel, dass der Mensch mit Gott ins Reine kommt, nicht weil der Mensch gut ist, sondern weil Gott gut ist. Das ist die einfache Erkenntnis. Nicht durch das Handeln, durch irgendeine Moral, die er einhält, erfüllt Gesetze, sondern weil Gott ihn liebt und weil er es für ihn macht. Und Luther beschäftigte sich mit dieser Frage, zu deren Erkenntnis er dann kam, weil er Mönch war. Frommer, gottsuchender Mönch. Gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Ne? Also, wir waren bei uns, Reformation, Luther. Luther, weil er Mönch war. Warum war er Mönch? Manche kennen die Geschichte ja auch. Wegen eines Wunders. Ne? Im Juli 1505 ist Luther ein Jurastudent in Erfurt und er geht seine Eltern besuchen. Da macht man früher schön über Stock und Stein, mit dem Wanderstock, die Eltern besuchen gehen. Und vor dem Dörfchen Stotternheim gerät er in ein Sommergewitter apokalyptischen Ausmaßes. Im Sommer sind die ja besonders heftig. Und ihn packt die Todesangst so sehr, dass Luther aufschreit und sagt, wenn ich das hier überstehe, dann will ich Mönch werden. Und ich stelle mir das so vor, dass in dem Moment Sonnenschein, ne? War vielleicht nicht ganz so, aber er hat es überlebt, er hat es überstanden. Und Luther war ein Mann, der seine Versprechen gehalten hat. 14 Tage später klopft er an die Tür des Klosters und sagt, ich will hier eintreten. In dieser kausalen Kette könnte man auch sagen, es wäre nie zur Reformation in diesem Sinne gekommen, wenn nicht an der Stelle er diese Entscheidung getroffen hätte. Die Reformation kann ihren Lauf nehmen. In dieser Geschichte liegt die erste Erkenntnis, warum heute kaum noch Wunder geschehen. Das ist jetzt ein steiler Satz. Denn viele von euch werden sich ja automatisch gefragt haben, was für ein Wunder war ein Gewitter? Ne? War ein einfaches Gewitter. Ein Sommergewitter. Ein bisschen heftiger, kriegt man schon mal Angst. Und da ist es wichtig, auf eine biblische Erkenntnis aufmerksam zu machen. An den meisten Stellen der Bibel, ich habe die alle mal durchgelesen, am Computer geht das ja schnell. Im Alten und im Neuen Testament, wo das Wort Wunder auftaucht, es gibt verschiedene Worte, die das bezeichnen, da erscheint es im Zusammenhang mit einem anderen Wort, mit dem Wort Zeichen. Ihr erinnert euch jetzt, ne? Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder. Ein Wunder ist für die Bibel etwas, wo Gott uns etwas zeigen will. Eine geistliche Wahrheit sich eröffnet. Und erst die Neuzeit, seit der Aufklärung, also noch nach Luther, hat angefangen, ein Wunder als etwas anderes als ein Zeichen zu definieren, nämlich als etwas, was eigentlich nicht passieren dürfte, als ein Aussetzen der Naturgesetze. Ein echtes Wunder in diesen Anführungsstrichen ist also jemand, der übers Wasser läuft, so wie Jesus. Das ist ein echtes Wunder. Ich habe neulich gelernt, es gibt einen Gecko, also so einen Lurch, Salamander, irgendwie so ein Viech, ne? Das kann übers Wasser laufen. Der hat eine spezielle Technik entwickelt. Und wie heißt dieser Gecko? Jesus Christus Gecko heißt er. Gibt's wirklich, könnt ihr nachgoogeln. Die Neuzeit hat also eine ganz neue Definition von Wunder eingeführt, wenn ich es mir nicht erklären kann und wenn auch kein anderer mir es erklären kann. Wenn es gar nicht passieren dürfte. Es ist eine Linie gezogen worden in die Welt zwischen dem Natürlichen, das natürlich ist das, wofür wir Erklärungen haben, alles andere ist das Übernatürliche, an das die meisten ja dann schon gar nicht mehr glauben. Und das, was wir beobachten, ist, dass mit wachsender wissenschaftlicher Erkenntnis immer mehr übernatürliche Phänomene natürlich werden und erklärt werden, sodass das immer weniger wird. Hätte ich meiner Oma erzählt, wenn ich heute im Auto fahre, da sagt eine Stimme, in 200 Metern links, hätte ich gesagt, was ist denn das für ein Spökenkieker hier, ne? Und ich glaube, dass aus Gottes Perspektive es diese Linie, die wir eingezogen haben, gar nicht gibt. Aus seiner Perspektive gibt es sein Handeln. Gott ist Gott, er macht das, was er will und bitteschön, wie er es will. Er ist nicht abhängig von den Naturgesetzen, er macht sie. Und ihn interessiert nicht, ob etwas passieren darf oder dürfte oder müsste, sondern ihn interessiert, welches Zeichen er setzt und ob es gelesen wird. Ich glaube, dass aus diesem Grunde heute so wenig Wunder passieren, in dem Sinne, wie ich es gerade definiert habe, mit diesem natürlich und übernatürlich, weil sie bei den meisten Menschen eben nicht Glauben hervorrufen, sondern das Gegenteil. Das habt ihr auch schon gemerkt, ne? Wenn ihr sowas erzählt, das erste ist, Zweifel. Durch unsere modernen Unterteilungen bewirken sie das Gegenteil von dem, was sie früher bewirkt hätten. Und deswegen glaube ich, geht heute Gott andere Wege, um uns Zeichen zu setzen. Womit ich nicht sage, dass er nicht echte Wunder tut. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nicht unser Alltagsgeschehen. Die Zeichen, das ist der letzte Punkt. Die Zeichen erkennen, das ist ja das Wichtige. Der arme Mann in diesem Bericht, in diesem biblischen Bericht, den wir gelesen haben, den haben wir ja noch stark vernachlässigt, jetzt der Mann mit seinem Sohn da, der ist ein verzweifelter Vater. Ich habe das so ein bisschen, ich bin auch Vater und ich lese die Geschichten, wenn man eigene Kinder hat, doch dann wieder mit anderen Augen. Und gerade diese Woche habe ich mich mit einem Freund unterhalten, wir haben geskypt und er hat mich angerufen, über dieses und jenes gesprochen. Er sagte, er hat auch so eine Not gehabt, weil sein kleiner Sohn, ich glaube 3 ist er jetzt, der ist beim Klettern da an so einer Hauswand, haben sie rumgeklettert, die Jungs, und da ist der mit dem Hinterkopf so auf den Beton aufgeklatscht, dass das Blut aus dem Ohr rauskam. Da hast du aber richtig Alarm. Zum Krankenhaus hin und Schädelbasisbruch, erster Güteklasse. Und an dem Tag sagte er gerade, Mensch, der Kleine, dem geht's wieder gut, ist ansprechbar und alles und läuft auch wieder rum, muss jetzt einen Helm tragen, 5-6 Wochen darf er nicht irgendwie irgendwo anecken. Und der Arzt, heute Nachmittag will er gucken, ob irgendwelche Ausfallerscheinungen oder Schädigungen sind. Da ging mir richtig das Herz, da habe ich diese Not gespürt. So, mein Freund, ich kenne den kleinen Matze. Da habe ich gleich mitgebetet dafür. Ein Vater in Not. Und da fiel auch so dieses Wort, obwohl wir nicht darüber gesprochen hatten, was ich für eine Predigt hatte, da sagt er, wenn man Kinder gesund großkriegt, ist das auch schon ein Wunder. Der Vater hier wird von Jesus exemplarisch und scheinbar auch schroff zurückgewiesen. Ich leide ein wenig unter dieser Antwort. Jesus denkt hier aber, meine ich, weniger an den Vater als an die Umherstehenden. Denn gerade aus Samaria zurück, wir erinnern uns, wo Menschen seinen Worten geglaubt und sich voll auf ihn eingelassen hatten, ist er wieder da, wo er zu Hause ist. Und zu Hause, da Das sind die Skeptiker und die Zweifler, die Kritiker. Ein Wunder, so weiß Jesus, das nutzt sich schnell ab und verlangt dann ein noch größeres Wunder. Aber am Ende produziert es allenfalls Verwunderungen, manchmal sogar Ablehnung. Das ist ihm auch passiert. Das größte Wunder, die Auferweckung des Lazarus, hat den größten Widerstand produziert. Nicht immer glauben. Jesus möchte nicht, dass Menschen sich nur wundern. Er möchte, dass Menschen glauben. Und glauben heißt, dass sie erkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Wundern tun sich viele. Deswegen kann man Jesus auch nicht einfach nur als Lehrer anerkennen und sich wundern. Er möchte, dass wir zum Glauben kommen. Der Vater, der versteht diesen Hintergrund nicht. Ich kann es ihm nicht verdenken. Er hat keine theologischen Probleme. Er macht sich keine Gedanken über Wunder. Sein Sohn ist todkrank. Seine Aussage drückt weder Glauben aus noch Unglauben, sondern einfach nur seine innere Not. Und letztlich, das ist das Schöne, so unwillig Jesus zunächst klang, löst doch diese spontane, diese ehrlich ausgedrückte menschliche Not bei Jesus genau den Reflex aus, der ihn ausmacht. Dieser Jesus kann gar nicht anders, als einem verzweifelten Mann, der keinen Bock hat, über theologische Probleme nachzudenken, zu sagen, geh hin, dein Sohn ist gesund. Zentral ist in diesem Abschnitt die Aussage des Mannes, also für mich ein zentraler Aspekt. Kurz, aber vielsagend. Nachdem er vermeintlich abgelehnt wird von Jesus, durch dieses unpersönliche ihr glaubt nur, wenn ihr Wunder seht, das ist ja nicht so nett, da fleht der Vater, Herr, komm herab. Ich habe mir das näher angeguckt. Herr, komm herab. Da ist Jesus auf dem Berg, wohnt er im Tal, ist er im Norden oder wohnt im Süden, was bezeichnet er damit? Ich glaube, da ist eine tiefere Bedeutung drin. Der Vater argumentiert und bittet eben nicht, tu trotzdem eins, nur ausnahmsweise, nur für mich. Er sagt, komm herab. Und das bedeutet, sei nicht nur Gott oben im Himmel, sei nicht nur Gott im Leben von anderen Menschen, die tolle Geschichten zu erzählen haben, sei Gott im Leben von meinem Sohn, in meinem Leben. Handle in meiner Not. Zeig, dass du der Gott bist, der, wie die Amerikaner sagen, dort handelt, wo das Gummi auf die Straße trifft. Und diese innere Einstellung signalisiert Jesus, dass der Mann eben nicht nur ein Wunder sehen will, sondern dass er auch bereit ist, das Zeichen zu lesen und danach zu handeln. In Wirklichkeit bedeutet nämlich an Wunder glauben, Gott Gott sein lassen. Gott Gott sein lassen. Ihm eben nicht vorzuschreiben, wie er es bitte zu machen hätte, damit ich es glauben würde. Damit ich mich bequeme. An Wunder glauben ist eine Übung des Loslassens. Und eine Übung des Loslassens ist eine zutiefst christliche Übung. Die ganze Bibel, das praktische christliche Leben sind Übungen des Loslassens. Wenn ich meine Finanzen betrachte und ein Zehntel davon gebe, ist es eine Übung des Loslassens. Wenn ich meine Zeit einteile und ein Siebtel dafür für Gott rausspare, ist das eine Übung des Loslassens und des Kontrolleabgebens. Und wenn ich mich auf Dinge einlasse, die vielleicht gar nicht mit meinem Weltbild in Übereinstimmung bringen, ist das auch eine Übung des Loslassens. Und man merkt das daran, dass der Vater nachher nachforscht, wann und wie genau Gott gehandelt hat. Aber er forscht ja nicht nach, wie so eine Glaubenskongregation, um herauszufinden, handelt es sich jetzt auch um ein amtliches, wirkliches, belegtes Wunder, so wie wenn in Rom einer heilig gesprochen wird, dann gibt es eine Kongregation, muss ein Wunder geschehen. Ich möchte mal wissen, was für Kriterien die da zugrunde liegen. Ob die auch das haben mit dem übernatürlich und natürlich. Jedenfalls finden sie immer eins. Aber so ist das nicht, sondern er will das Zeichen erkennen, ob es Gott war, der in seinem Leben gehandelt hat. Und nicht der Zufall oder irgendwie was anderes. Und er findet es, und das ist das Schöne, er glaubt mit seinem ganzen Haus. So endet der Text mit der Bemerkung, das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat. Und Johannes, der Evangelist, ist dafür bekannt, dass er das Wort Wunder nie benutzt. Er benutzt immer nur das Wort Zeichen, weil es ihm so wichtig ist. Und ähnlich wie Susanne, du das eben schon gesagt hast, Wunder passieren für diejenigen, die daran glauben, kann man das genauso auch sagen. Ein Wunder geschieht nicht, wenn Gott das macht, was wir wollen, sondern wenn wir machen, was Gott will. Das ist ein Wunder. Dann ist etwas Übernatürliches passiert, weil wir die Zeichen gesehen haben, gelesen und befolgt. Der Mann wollte nur einen gesunden Sohn. Was hat er bekommen? Erlösung, ewiges Leben für sein ganzes Haus. Kommt zum Ende. Ich frage mich, ob das jetzt diese Fragen der Skeptiker beantworten würde. Ob die Dinge da im Text auch wirklich so passiert sind. Wir kommen ja immer am Ende zurück auf die gleichen Fragen und fragen uns, hat das jetzt weitergeholfen? Fällt es nach diesen Aussagen leichter, das zu glauben? Hier ist meine Antwort und die erscheint vielen von euch vielleicht erstmal ungewöhnlich. Es geht nicht darum, zu glauben, dass Jona in einem Fisch war, dass Elisa einen Toten auferweckte, dass da wirklich ein Baum im Garten war mit einer sprechenden Schlange, dass die Sonne einmal stillgestanden ist, dass Menschen über 900 Jahre alt geworden sind, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen wurde oder was auch immer. Es geht um eine viel banalere Erkenntnis dabei. Und das Alte sowie das Neue Testament, Jeremia und Matthäus, bringen es auf eine ganz einfache Formel. Und Matthäus sagt es so: Bei Menschen ist es unmöglich. Bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Darauf kommt es an. Das lernen wir, dass bei Gott mehr Dinge möglich sind. Und wenn etwas möglich ist, und das ist die bittere Erkenntnis, die wir zur Zeit machen, in dieser ganzen Atomkatastrophe in Japan. Vorher war so etwas nur möglich und deswegen haben wir nicht geglaubt, dass es passieren kann unbedingt. Es war nur möglich, das Restrisiko. Wir lernen jetzt, was möglich ist. Passiert auch. Und im positiven Sinne ist das bei Gott auch so. Wenn wir wirklich anfangen, Gott zu meinen, wenn wir Gott sagen, was uns Jesus ja beibringen wollte, dann werden wir unsere eigene Perspektive immer mehr öffnen und wir sind an seinem Handeln interessiert. Nicht mehr so sehr an dem Wie, sondern an dem Was, was es bedeutet in unserem Leben. Und eben nicht nur, weil Unmögliches geschieht, was nicht hätte passieren dürfen, sondern wenn das Unmögliche in meinem Leben Möglichkeit wird. Und für mich ist das größte Wunder von allen am Ende, dass Menschen sich ändern. Und das erlebe ich immer wieder, auch an mir. Amen.